Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Thema, das mir als ehemaliger Venture Capital Investor sehr am Herzen liegt: die Zukunft des Hightech-Standorts Deutschland. Wir sind bekanntlich das Land der Ingenieure, der findigen Mittelständler, Hidden Champions und Familienunternehmer. Made in Germany, das steht bis heute vor allem auch für Innovation. Deutschland kann natürlich stolz sein auf seine Industrie. 23% der Wertschöpfung kommen aus dem industriellen Sektor. Das ist ein Drittel mehr als im europäischen Durchschnitt. Doch das Land hat die Digitalisierung verschlafen. Klar, Berater verkaufen seit Jahren Digitalstrategien, Innovationsprogramme werden aufgesetzt und digitale Taskforces gegründet. DAX-CEOs zeigen sich in Sneakers und natürlich ohne Krawatte. In den einst grauen Büros deutscher Konzerne sind jetzt oft bunte Sitzsäcke und Lego-Spielzeug zu finden. Ein zumindest innenarchitektonischer Hauch des Silicon Valley hat sich an vielen Orten durchgesetzt. Die aktuell heißesten Buzzwords des Managements entstammen längst der Startup-Welt. Fail fast heißt es jetzt, von Minimal Viable Products ist die Rede, von Disruption natürlich und von Design Thinking. Doch unterm Strich fällt die Bilanz der Digitalisierung ernüchternd aus. Und damit meine ich einmal nicht den viel diskutierten Ausbau der Netzinfrastruktur. Unter den wertvollsten 10 Unternehmen der Welt finden sich mit Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Alibaba, Facebook und Tencent 7 Digitalriesen und keine deutsche Firma. Das wertvollste heimische Unternehmen ist SAP. Daneben finden sich nicht viele Digitalschwergewichte im DAX. In Deutschland sind weder Alibaba noch Amazon oder Google, sondern eben nur Zalando, Delivery Hero und ja, Wirecard entstanden. Es ist eine Frage, die wir uns zu Recht seit einigen Jahren stellen. Was ist da schiefgelaufen?
Delivery Hero war der haushohe Favorit auf die Wirecard-Nachfolge. Aber der Aufstieg in die Elite-Liga wirft Fragen auf. Unter anderem muss das Regelwerk nicht dringend überarbeitet werden. Das junge Unternehmen hat bislang noch keinen einzigen Cent verdient, agiert in einer Branche, in der gnadenloser Wettbewerb herrscht und wo Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten werden. Man fragt sich also, wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell und täte die deutsche Börse nicht gut daran, ihre eigenen Regeln dringend zu überarbeiten.
Dabei mangelt es in Deutschland nun wirklich nicht an Talent und Forschergeist. Unsere Wissenschaftslandschaft ist spitze, aber aus bahnbrechender Grundlagenforschung werden hierzulande viel zu selten wirkliche Hightech-Produkte. Beispiel: An deutschen Hochschulen wurde einst ein maßgeblicher Beitrag für die Entwicklung künstlicher Intelligenz geleistet. Doch die großen KI-Spieler der Welt finden sich heute allesamt in den USA oder in China. Startups haben es in Deutschland nicht leicht, an ausreichend Risikokapital zu kommen. Das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung als Investor. Dazu Zahlen. 2019 wurden weltweit über 220 Milliarden Dollar Venture Capital investiert. In Deutschland waren es im gleichen Jahr nur 1,7 Milliarden Euro. Deutschlands Beitrag zum Welt-BIP beträgt etwas mehr als 3,2%. Ein proportionaler Anteil, wenn man so will, an Risikokapital entspräche also über 7 Milliarden Euro. Oder anders ausgedrückt, ein großer Immobilienfonds verwaltet immer noch mehr Geld als die gesamte deutsche Venture Capital Branche zusammen. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Hightech-Standort Deutschland. Dazu haben heimische Tech-CEOs, egal ob in Startup oder Großkonzern, oft mit hohen regulatorischen Schranken zu kämpfen. Stichwort Datenschutz. Im Technologiewettstreit mit China und den USA geht Europa hier einen dritten und ganz eigenen Weg. Die Volksrepublik erfindet die Diktatur mit Hilfe von Technologie neu. Daten sind hier eine Art öffentliches Gut im Dienst von Staat und Partei. Daten als privates Gut sind daneben das Erfolgsrezept der amerikanischen Digitalwirtschaft. Nur durch sie konnten Unternehmen wie Alphabet oder Facebook entstehen. Die EU ist derweil zum Innovationsführer bei der Regulierung der Datenökonomie geworden. Mehr als in anderen Geografien werden in Europa persönliche Freiheiten und Rechte auch in der digitalen Sphäre geschützt. Das regulatorische Resultat ist seit 2018 die Datenschutzgrundverordnung. Die Digitalpolitik der EU macht es Unternehmen aber nicht immer leicht, im Wettbewerb mit West und Ost zu bestehen. Mit der Cloud-Infrastruktur-Initiative Gaia-X plant Europa jetzt eine Art eigenes Datenlagerhaus, länder- und unternehmensübergreifend. Das Projekt ist der Versuch, mitzuhalten im globalen Wettbewerb um die Zukunftsressource Daten.
Die Bundesregierung hat auf dem Digitalgipfel in Dortmund ihre Pläne für eine europäische Datencloud vorgestellt. Das Projekt sieht vor, dass sich deutsche und europäische IT-Anbieter künftig zu einem Netzwerk zusammenschließen. Dort sollen sie ihre Daten sicher und selbstbestimmt speichern und verarbeiten können. Bislang dominieren amerikanische Internetkonzerne diesen Geschäftsbereich.
Längst sind sogenannte Datennetzwerkeffekte ein Problem für den Hightech-Standort Deutschland. Künstliche Intelligenzen sind umso besser, je mehr Daten ihnen zum Training zur Verfügung stehen. Die KI-Software mit den meisten Nutzern lernt am schnellsten dazu und wird dadurch immer besser. Was wiederum zur Folge hat, dass noch mehr Menschen diese Software nutzen. So entsteht ein sich selbst verstärkender Zyklus der Gewinnerunternehmen. Beispiel Google Maps. Bei viel Verkehr ist das Navigationssystem von Google dem eingebauten Navi in meinem Auto meilenweit überlegen. In der Rush Hour benutze ich deshalb mein Handy, um von A nach B zu kommen. Warum? Die Datenbasis der Kalifornier ist um einiges besser als die des deutschen OEMs. Denn fast jeder hat Google Maps auf seinem Handy und liefert der Navigations-KI fleißig Datenpunkte. Auf diesen wahren Datenschatz kann der Automobilhersteller eben nicht zurückgreifen. Dieses einfache Beispiel zeigt, eine Ökonomie der künstlichen Intelligenzen ist gut für die Gewinner und schlecht für die Verlierer. Wer hinterherhinkt, hat kaum noch eine Chance nachzukommen. Das hat auch die Bundeskanzlerin erkannt.
Und das, was mich am meisten besorgt, ist, dass gerade die Verwaltung von Daten, auch von Wirtschaftsdaten, aber auch von Konsumentendaten, in ganz wesentlichen Bereichen bei amerikanischen Unternehmen zum Beispiel liegt. Ich habe nichts gegen fairen und freien Wettbewerb. Aber wir geraten damit in Abhängigkeiten, die wir vielleicht auf Dauer in unseren Wertschöpfungsketten nicht für richtig halten. Und da es sein kann, dass der über die Verbindung, der einmal über die Daten als solche verfügt, zum Beispiel in den B2B-Relationen, aber auch derjenige, der über die Daten B2C, also über die Konsumentendaten verfügt, letztlich der ist, der sozusagen an dem fettesten Brocken der Wertschöpfungskette sitzt, kann es passieren, dass wir auf diese Art und Weise zu einer verlängerten Werkbank werden oder in Abhängigkeiten geraten, in die ich nicht unbedingt geraten möchte.
In der vorletzten Zeitenwende-Episode unter dem Titel Zukunft Geopolitik haben wir an dieser Stelle ausführlich über das sogenannte Decoupling gesprochen. Darunter versteht man eine Aufspaltung der Technologiewelt in eine chinesische und eine US-amerikanische Hemisphäre. Diese Entwicklung hat natürlich auch Auswirkungen auf den Technologiestandort Deutschland. Denn heimische Unternehmen müssen sich, im schlimmsten Fall, zwischen einer der beiden Technologiehemisphären entscheiden. Der chinesischen oder der amerikanischen. Fazit: Der Wohlstand kommender Generationen in diesem Land hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingen wird, im globalen Wettstreit der Digitalstandorte, im Wettbewerb mit dem Silicon Valley oder Shenzhen mitzuhalten. Grund genug also, eine Episode der Zeitenwende der Zukunft von Hightech in Deutschland zu widmen. Wie immer habe ich mit zwei absoluten Experten gesprochen. In Neubiberg bei München habe ich Reinhard Ploss getroffen, den CEO des Halbleiterherstellers Infineon. Er leitet einen der führenden Hightech-Konzerne dieses Landes. Als CEO eines DAX-Konzerns blickt er mit der Brille eines Top-Managers auf Deutschland und Europa. Herr Ploss, vielen Dank, dass wir Sie hier besuchen dürfen auf dem Infineon Campeon. Sie sind CEO eines global führenden Technologieunternehmens und dementsprechend natürlich weltweit unterwegs. Sie treffen viele junge Ingenieure und Talente. Wie denkt man denn zum Beispiel im Silicon Valley oder in China über den Hightech-Standort Deutschland? Verfügen wir hierzulande irgendwo zwischen den Technologiemächten China und den USA eigentlich noch über ausreichend Anziehungskraft?
Ich glaube, die Sicht auf Deutschland kommt aus verschiedenen Winkeln. Sehr stark wird es ja heute durchaus noch durch Automobile, Maschinenbau und ähnliche Produkte definiert. Und damit ist natürlich auch das Ingenieursdenken Deutschlands eines, wo man einen sehr hohen Respekt auf die Durchdachtheit, die Qualität und die Performance der Produkte hat. Also dieses Made oder Engineered in Deutschland hat durchaus eine Relevanz. Dagegen natürlich, wenn man die digitale Industrie anschaut, würde man nicht unbedingt Deutschland als primären Standort an der Stelle sehen.
Das betrifft sozusagen auch die jungen Leute, die darüber nachdenken, wo sie dann eigentlich Ingenieur werden wollen, wo sie Entwickler werden wollen.
Ich glaube, da ist es aus anderen Motiven, denn wenn man Europa oder Deutschland überlegen würde, es ist schon so, dass wir in dem einen oder anderen Gespräch jetzt auch mit asiatischen Kolleginnen oder Kunden stellen wir fest, dass das Thema Work-Life-Balance dort mit der Erkenntnis, ich muss nicht dauernd durch die Gegend rasen, eine höhere Relevanz bekommen hat. Und wir natürlich eher damit assoziiert werden. Bezogen auf die anderen Themen würde ich eher sagen, dass, wie gesagt, die arrivierten Kernkompetenzen Deutschlands dort die Assoziationsbasis bilden.
Jetzt erleben wir ja gerade ein Decoupling zwischen einer US-amerikanischen und einer chinesischen Technologiesphäre. Welche Gefahr geht dann davon für den Technologiestandort Deutschland aus? Also müssen sich europäische Unternehmen im Worst Case zumindest entscheiden zwischen einer der beiden Sphären?
Das kommt sehr darauf an, ob diese Fähren kompatibel sind oder nicht und welche Produkte man liefert. Was eindeutig heute schon zu sehen ist, dass die, sagen wir, IT-Domänen, die Software-Domänen oder Plattformen disaggregieren. Wenn du Teil dieser Domänen werden willst, dann musst du dich darauf einlassen und einrichten. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Dinge, die wir in Deutschland, in Europa herstellen, wo man sagen kann, die hängen damit nicht eins zu eins zusammen. Und da gehen wir davon aus, dass es noch weiterhin eine globale Anwendung gibt. Wenn man guckt, dann ist es ja ganz klar so, dass es die Technologiedominanz gesucht wird, spezifisch in den Compute-, KI- und Kommunikationsbereichen. Und damit ist schon zu rechnen, dass Produkte, die künstliche Intelligenz unterstützen, respektive andere Elemente in diesem Umfeld dann spezifischer eindesignt werden müssten. Also es ist schon ein gewisser Kampf um die Vorherrschaft. Und wer die Technologie besitzt, wird mit dem Potenzial der Vorherrschaft assoziiert. Deswegen gehen wir davon aus, dass in kritischen Bereichen dort die Entwicklung und die Disaggregierung weitergeht.
Diskutieren wir das Thema Decoupling vielleicht mal am Beispiel Ihres Unternehmens Infineon. Sie haben gerade für rund 8 Milliarden Euro den US-Halbleiterhersteller Cypress erworben. Wie sehr machen Sie sich persönlich denn eigentlich Sorgen um ein hartes Decoupling?
Wenn Sie die Elektronik-, Halbleiter- oder Softwareindustrie anschauen, dann ist damit zu rechnen, dass China eine vollkommen autonome Industrie entwickelt, genauso wie Amerika. Das heißt, wir werden mehr Angebot haben, vermutlich als die Welt braucht. Und damit einen Wirtschaftswettbewerb, um nicht zu sagen Wirtschaftskrieg, führen. Die aktuelle Situation ist eigentlich gekennzeichnet durch einige wesentliche Maßnahmen durch die Amerikaner und vice versa, die dann eben künstliche Intelligenz und Kommunikation im Bereich 5G betreffen und dann ganz spezifische Firmen als Target haben. Das merken wir, aber das ist aus meiner Sicht noch nicht das große Problem, sondern es ist für uns verdaubar und machbar. Langfristig rechne ich schon mit einer deutlichen Veränderung der Wettbewerbslandschaft, wo auch Europa schauen muss, wo es bleibt. Denn wir haben ja schon einige Phänomene erlebt mit der Solarindustrie und anderen Industrien, die einfach im Rahmen einer Industriedominanz erstmal aus Deutschland verschwunden sind, in andere Länder gegangen sind, wo kein Level Playing Field ist. Und dieser, nennen wir es mal Technologiewettbewerb, ist wiederum eines, wo das Level Playing Field vollkommen aufgelöst wird und wir das Risiko haben, in das technologische Hintertreffen zu geraten.
Kehren wir zurück zum Hightech-Standort Deutschland. Sie erwähnten es ja gerade, wir müssen schauen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten. China und die USA sind AI-Superpowers, wie es der Autor Kai-Fu Lee ausgedrückt hat in seinem Bestseller. Welche Rolle kann Deutschland denn, nehmen wir mal das Thema KI, hier überhaupt noch spielen zwischen China und den USA?
Ich glaube, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Auf der wissenschaftlichen Basis kann man durchaus sagen, ist Deutschland, ist Europa gar nicht so schlecht positioniert. Einmal ist die gesamte KI um unsere, sagen wir, Industrieschwerpunkte, Maschinenbau, Automobil, dort sind Themen da, sind Ansätze vorhanden. Das Thema Industrie 4.0 ist ja etwas, was durchaus auch hier Nutzung von KI als Zielsetzung haben kann. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon, dass die Art und Weise, wie an anderen Ländern Daten gehandhabt werden, wie Daten verfügbar sind, wie die DNA etwas auszuprobieren und voranzuschreiten ist, da sehe ich schon es kritisch für Deutschland und auch für Europa, dass wir nicht mutig genug mal sagen, jetzt machen wir das. Wir sind eher dann damit befasst, sehr, das ist ja nicht schlecht, aber erstmal sehr lange nachzudenken und dabei nicht allzu viel zu tun, ein Rahmenwerk zu haben, was man dann erfüllen muss und wo es dann eigentlich extrem schwierig ist, sich zu bewegen. Und hier könnte Deutschland und Europa durchaus eine sehr hohe Relevanz erzeugen, wenn wir sagen, okay, wir haben den Wert der Person, wir haben den Wert der Daten, wir haben die Integrität und vieles andere. Und ich sage, wir machen jetzt was, dann wissen wir wie und dann sagen wir das nicht und jenes schon. Und dann könnte man sogar sagen, das ist KI-Export aus Deutschland, weil wir dem vertrauen können. Denn an vielen Stellen, wenn Sie diese globale Disaggregierung sehen, ist es auch ein Misstrauensvotum. Deutschland, Europa hätte die Chance, ein Vertrauensbasis zu sein.
Jetzt sprechen Sie dieses Trial and Error an, das wir alle lernen können vom Silicon Valley, von den Startup-Unternehmern. Ich war selbst 7 Jahre lang Venture Capital Investor. Ich weiß genau, wovon Sie sprechen. Aber wir diskutieren das in Deutschland ja auch schon einige Jahre. Also es gibt ja die berühmten Digitalisierungsstrategien des Mittelstands etc., wo eigentlich allen immer erzählt wird, ihr müsst mehr wie ein Startup agieren, ihr müsst mehr Trial and Error machen. Also seit Jahren eigentlich. Mhm. Sehen Sie da Fortschritte?
Wir sind erfolgreich gewesen oder sind erfolgreich dadurch, dass wir hohe Qualität liefern. Qualität und Trial and Error ist nicht etwas, was ganz so leicht im ersten Blick zusammengeht. Die Frage ist, kann man es verbinden? In unserem Unternehmen sehen wir vielfach, wenn die jungen Menschen bei uns anfangen, gibt es überhaupt keine Hürde, kein Zögern, wenn man sagt, probier mal was aus, dann wird ausprobiert. Wenn du dann aber nach dem dritten Mal ausprobieren, sag, na, das geht so gar nicht und dann musst du hier und dann musst du einen Plan machen, dann wirst du es den Leuten aberziehen. Du brauchst also die duale Kultur. Und duale Kulturen sind eine große Herausforderung. Aber ich glaube schon, dass es das gehen kann. Sie heißt aber auf der anderen Seite, wir müssen bereit sein, Risiken zu gehen und Risiken zu managen. Bei Amerika und woanders, dann ist halt, wir schlagen auf und mein Gott, dann ist man halt aufgeschlagen, dann gibt's zwar auch dort viel Häme und Spott, aber dann probiert man halt das Nächste. Und ich glaube, da bedarf's schon auch einer Kultur, die man für Deutschland, Europa etablieren und entwickeln muss, die eben dieses Versuchen und Lernen, ich rede nicht von Trial and Error, weil wenn ich was weiß, das ist ja, ein Fehler ist ja dann, wenn ich was weiß und ich mache es trotzdem. Aber es geht ja ums Lernen. Wir wissen ja nicht, wie die Zukunft ausschaut. Wir müssen sie ausprobieren. Wir brauchen also einen Weg der Zukunft ausprobieren. Und der muss in Summe gewollt sein. Von der Gesellschaft gewollt, von der Politik und von den Unternehmen gewollt sein. Hier macht mir schon Sorge, dass die Regulatorik, die wir in Deutschland haben, wo wir aus meiner Sicht durchaus führend sind, derartige Rahmenbedingungen uns auferlegt, dass wir sagen, ein erfolgreicher Manager ist derjenige, der besser nichts ausprobiert hat.
Ich würde gerne auf einen anderen Aspekt noch kurz eingehen, den Sie eben erwähnt haben, nämlich den Datenschutz, auch als Basis für Vertrauen, als Möglichkeit. Das Interessante ist, Europa geht ja eigentlich so eine Art dritten Weg hier. Wir haben in China, Daten sind öffentliches Gut. Wir haben Amerika, Daten sind ein privates Gut. Und wir haben Europa, Daten sind ein zu regulierendes Gut. Und hier sind wir ja wirklich Standardsetzer eigentlich. Und viele sehen das ja eigentlich eher als Hindernis für Unternehmertum, Hindernis für ökonomische Aktivitäten. Sie haben das jetzt als Chance gerade interpretiert. Das vielleicht erklären Sie das nochmal. Das fand ich sehr spannenden Gedanken.
Ja, ich habe es ja nicht als Chance im Sinne der Regulatorik, sondern im Chance als eine Vertrauensebene. Ich glaube, Europa hätte eine unique Chance, wenn sich die Politik, Verbände, Industrien zusammensetzen und neben der, sagen wir mal, bis hierher und nicht weiter sagen können, und so könnte es gehen. Das ist erlaubt. Das ist ein Graubereich. Den Graubereich werden wir regulieren, aber du darfst mal anfangen und schauen, was dort gehen könnte. Und mit diesem sehr stringenten Umsetzungssystem, wofür Europa bekannt, geliebt, gefürchtet ist, könnte man durchaus etwas machen. Aber eben nicht nur in der Verteilung von Stoppschildern, sondern auch in der Verteilung von Wegweisern. Hier sehe ich ganz klar ein Potenzial. Wir haben ja jetzt diese Idee von Gaia X geboren. Das bietet eine Riesenchance. Könnte man nicht eine Plattform etablieren, auf die man datentechnisch zugreifen kann, wo jeder Einzelne entscheiden kann, wie seine Daten verwendet werden, wie in dieser Plattform gesicherte Identitäten entstehen. Und plötzlich hätten wir, was andere nicht haben, einen Satz vertrauenswürdiger Daten.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass Gaia X was wird, dass das eine Antwort ist, die Datenherausforderung zu lösen für Europa?
Ich würde mal sagen, ich bin zuversichtlicher, seitdem wir Covid haben. Weil die Menschen einfach erkennen, und ich will dem gar nichts Positives abgewinnen in dem Sinne. Aber sie hat uns schon vor Augen geführt, dass wir nicht alles fürchten müssen. Dass wir mal was ausprobieren. Und diese von einem Tag auf den nächsten ins Homeoffice, von was dann alles geht, wie man überleben kann. Ich glaube, das hat vielen die Augen geöffnet. Und damit wäre ein Ansatz, dass wir mit den Menschen darüber reden, wozu Digitalisierung gut ist. Ich persönlich glaube, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung nicht funktioniert. Dass der Green Deal ohne Digitalisierung illusorisch ist. Dass auch all diese CO2-Reduktion, all diese Dinge, die wir vorhaben, wirst du mit Papier und Bleistift nicht lösen können. Und die Digitalisierung wird uns Wege weisen, Türen öffnen, dies Hand zu haben. Es gibt genügend Ansätze und Willen, aber das ist eben ein gemeinsamer Willenanstrengung, dieses umzusetzen. Glaube ich dran? Ich glaube dran, weil ich dran glauben will.
Zu meinem zweiten Gast. In Garching habe ich Professor Helmut Schönenberger besucht. Er ist Mitgründer und CEO von Europas größtem Gründerzentrum. Seit dem Jahr 2002 leitet Schönenberger die Unternehmertum. Wie er zu diesem Job kam, ist eine ermutigende Episode. In seiner Diplomarbeit verglich Schönenberger die Stanford University mit der TU München und empfahl, ein Gründerzentrum zu etablieren. Daraus entstand mit Hilfe der Unternehmerin Susanne Klatten die Unternehmertum GmbH, Heute hat das Zentrum, das an die TU München angedockt ist, zahlreiche erfolgreiche Startups hervorgebracht, darunter die Unicorns Flixbus, das B2B-Softwareunternehmen Celonis oder Lilium, ein Entwickler von Flugtaxis. Wie kaum ein anderer konnte Helmut Schönenberger in den letzten Jahren die Herausforderungen und Veränderungen des Hightech-Standorts Deutschland zumindest aus Gründersicht beobachten. Herr Professor Schönenberger, vielen Dank, dass wir Sie hier in Garching im Unternehmertum begrüßen dürfen, Europas größtes Gründerzentrum.
Freut mich sehr, dass wir heute den Podcast gemeinsam machen können.
Wie hat sich denn in den letzten 2 Jahrzehnten aus Ihrer Sicht der Hightech-Gründerstandort Deutschland verändert?
Alles in allem sehr positiv. Was passiert ist aus meiner Sicht, ist, dass sich eine richtig starke, auch international wettbewerbsfähige Startup-Szene entwickelt hat. Und insbesondere halt in diesen beiden Hotspots München und Berlin. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass die anderen Nationen und Regionen nicht schlafen, insbesondere wenn man nach China oder nach USA schaut und auch wenn man es in Relation setzt und vergleicht mit den Venture-Kapital-Volumen, die in den Regionen bewegt werden, spielt halt nach wie vor im Silicon Valley und auch die chinesischen Innovationsregionen in einer anderen Liga wie wir hier in Deutschland.
Wir kommen auf all diese Themen gleich noch zu sprechen. Das Ganze ist ja entstanden auf Basis einer Arbeit von Ihnen, einer Diplomarbeit, oder? Wo Sie Stanford und die TU München miteinander verglichen haben. Das ist auch 2 Jahrzehnte her, logischerweise. Wenn Sie heute noch einmal Stanford mit der TU vergleichen müssten, wie würde Ihre Bilanz dann aussehen?
Also wir kooperieren ja ganz eng mit Stanford und vergleichen uns ständig miteinander und lernen auch ständig miteinander und voneinander. Ich glaube, Stanford hat sich halt auch weiter kontinuierlich entwickelt, haben sehr, sehr viele Programme in der Uni eingeführt, auch neue Themen besetzt, wie die ganzen Nachhaltigkeitsthemen. Aber relativ zu München, wir haben, glaube ich, schon sehr, sehr aufgeholt. Also die TU München hat sich in der Zeit eben das Entrepreneurship-Thema als ihr strategisches Thema, die unternehmerische Universität, aufgesetzt. Wir haben die Unternehmertum gegründet und hochgezogen. Wir haben inzwischen über 250 Personen, die fulltime das Entrepreneurship-Thema an der TU München befeuern. Und das ist jetzt schon die gleiche Liga, in der auch Stanford spielt. Und letztes Jahr war für uns ein extrem gutes Jahr. Dort haben unsere Startups insgesamt über 1 Milliarde an Risikokapital eingesammelt. Und das wiederum ist in der gleichen Liga, wie auch das universitäre Startup-Ökosystem in Stanford spielt.
Bleiben wir mal beim Thema Venture Capital. Sehen Sie hier eigentlich einen Missstand und vor allen Dingen, wie ließe er sich aus Ihrer Sicht beheben?
Im internationalen Wettbewerb spielen wir noch in einer anderen Liga und wir brauchen eine Steigerung um den Faktor 10, um auf Augenhöhe mit unseren Kollegen in China und in USA zu sein.
Aber wie macht man das? Wie kann man Venture Capital um den Faktor 10 in Deutschland erhöhen? Also die großen Asset Manager, die großen Family Offices, die investieren ja nur zum kleinsten Teil, wenn überhaupt, in Venture Capital. Wie kann man da so einen Mindshift erreichen?
Indem man Schritt für Schritt eben Erfolge produziert und aufbaut und zeigt, dass hier Werte entstehen und dass das Geld gut angelegt ist. In was ja investiert wird, ist in die Menschen, in unternehmerische Menschen, die die Welt verändern wollen, die tolle, internationale, profitable Geschäfte aufbauen können. Und wenn wir in der Lage sind, diese Firmen hier zu initiieren und erfolgreich zu machen, dann kommen auch die Investoren, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch die internationalen.
Das stimmt, Sie haben es jetzt positiv formuliert, man könnte aber auch negativ sagen, ab einer gewissen Größenordnung müssen diese Startups auch Geld aus dem Ausland anwerben, weil es aus Deutschland gar nicht mehr kommen kann am Ende des Tages.
Genau, aber aus meiner Sicht, was negativ wäre, ist, wenn uns diese Startups dann verloren gehen. Das ist ja nicht der Fall, auch wenn man Firmen eben anschaut, wie eine Celonis, eine Flixbus, dann ist ja immer noch ein Großteil des Eigentums bei den Gründern, die hier verwurzelt sind, und auch bei den frühphasigen Investoren, die auch dann lokal verwurzelt sind. Gleichzeitig, wenn du eine international agierende Firma oder gar einen Weltmarktführer aufbauen möchtest, dann musst du international spielen, auf den Märkten, aber auch auf den Kapitalmärkten, und du brauchst starke Partner, starke Private Equity Fonds, starke Venture Capital Fonds, die dir dann halt auch den Zugang zu diesen internationalen Märkten öffnen.
Sie haben sich in den letzten 2 Jahrzehnten sehr intensiv mit dem Thema Innovation auseinandergesetzt. Natürlich nicht nur Innovation von Gründern und Startups, sondern Innovation generell. Wenn man jetzt mal die 3 Länder Deutschland, China und die USA vergleicht, wie funktioniert Innovation jeweils? Wo sind die Unterschiede?
Da muss ich einfach sagen, dass wir noch einiges lernen können. Von den Chinesen würde ich sagen, die sind mutig und schnell und hart arbeitend ohne Ende. Das ist manchmal aus einer deutschen Perspektive vielleicht over the top, aber die erreichen damit unglaublich schnell unternehmerische Erfolge und skalieren Unternehmen extrem professionell und eben auch sehr groß. Und wenn man dann nach USA blickt, dann sehe ich eine Startup-Szene, die über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist, die auch diese Methodik hervorgebracht hat, wie man skalierbare Tech-Unternehmen aufbaut, finanziert, indem es unglaublich starke Netzwerke gibt, wie beispielsweise um eine Stanford-Universität herum. Und das sind ganz starke, eingespielte Netzwerke, die wissen, wie man erfolgreich Firmen aufbaut und auf den Markt bringt, einen Exit macht und dann dieses Geld wieder reinvestiert. Und wenn man jetzt auf uns schaut, jetzt nach 20 Jahren Unternehmertum erleben wir, dass langsam dieser Kreislauf in Schwung kommt, dass jetzt die erfolgreichen Unternehmer, die sich vor 20 Jahren auf den Weg gemacht haben, die sind jetzt so etabliert, die haben den wirtschaftlichen Erfolg und die sind bereit, jetzt eben in die nächste Generation zu investieren. Was ich erlebe, ist jetzt, dass dieser Kreislauf hier in Schwung kommt und dass wir immer leistungsfähiger werden. Und das Tolle ist, dass auch eine Anerkennung kommt aus China und aus USA, dieser Erfolg gesehen wird und nicht nur gesehen wird, sondern auch Bereitschaft da ist, dann in unser Ökosystem zu investieren.
Ich bin jetzt mal bewusst provokant. Die Chinesen haben Alibaba, Tencent, Huawei, Amerikaner logisch, Google, Amazon, Apple, Facebook. Bei uns ist Delivery Hero jetzt im DAX, wir haben Zalando, Wirecard, eigenes Thema. Ist da was schiefgelaufen, dass wir das nicht vollbracht haben, was andere Geografien vollbracht haben? Oder selbst wenn da was schiefgelaufen ist, würden Sie sagen, das ist jetzt eben auch anders, weil wir haben jetzt auch eine Lilium, eine Flixbus und eine Celonis, die in den Startlöchern stehen, auch ganz groß zu werden?
Ich sehe es so, wir haben viel verschlafen, wir waren nicht mutig und wir haben einfach unglaublich viele Chancen verpasst. Gleichzeitig ist das Fenster noch offen, also wir sind nicht am Ende der Innovation, es ist nicht schon alles erfunden worden. Es gibt viele Herausforderungen, auch beispielsweise im Nachhaltigkeitsbereich, wo wir als Deutsche, als Europäer vorne sind in der technologischen Kompetenz, aber auch im Mindset. Und diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Das Rennen läuft weiter und wir laufen.
Man merkt, Sie sind ja auch ein Botschafter des Gründerstandorts Deutschland. Was ist denn der USP, also das große Verkaufsargument, das Sie nutzen, wenn Sie den Hightech-Gründerstandort, das Hightech-Gründerökosystem Deutschland im Wettbewerb mit China und den USA verkaufen müssen?
Ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich die wirtschaftliche Basis, die wir haben mit den mittelständischen Unternehmen, gleichzeitig auch unsere Universitäten. Wir haben sehr starke Universitäten, insbesondere auch im technischen Bereich. Wir haben viele gut qualifizierte junge Leute, die was bewegen wollen. Und das ist das Wichtigste für mich. Das ist der Nährboden, um daraus die nächste Generation zu schaffen, die nächste Generation von Gründerinnen und Gründern, die was bewegen wollen, die neue Produkte, neue Dienstleistungen schaffen wollen und diese dann eben auch groß machen. Und unsere Aufgabe ist es auch, als etablierte Spieler, egal ob wir als Professoren das begleiten oder als Vorstände von großen Unternehmen oder als Venture-Kapitalgeber, wir haben die Aufgabe, die nächste Generation eben hier optimal zu unterstützen, denen Schwung zu geben und die kritisch, aber positiv zu begleiten. Und dann entsteht ja Großes. Siehe eine Konux, eine Lilium, eine ISA Aerospace, aus denen junge Leute mit großen Ideen wirklich auch große Geschäfte machen.
Der ISA Aerospace Gründer Daniel Metzler war auch schon hier in der Zeitwende zu Gast.
Genau, und wenn man Daniel anschaut, ist es eine riesige Freude, ihn zu sehen. Er ist ein Absolvent unserer Universität. Er hat hier Maschinenbau studiert und hat sich dann mit seinen Kommilitonen aufgemacht, eine Raketenfirma zu starten. Und jetzt nach 2-3 Jahren hat er seine Produktionshalle, eine gigantisch große Produktionshalle in Ottobrunn eröffnet mit dem Ministerpräsidenten Söder. Da sehen Sie, was junge Leute bewirken können. Und das kommt aus dieser Generation raus, diese Menschen, die clever sind, die Chancen sehen, die ein wahnsinnig hohes Energielevel haben und die die Welt verbessern wollen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Menschen ernst zu nehmen, die Menschen zu unterstützen und auf den Erfolgsweg mitzubegleiten.
Wir haben jetzt schon viel über China und die USA gesprochen. Was bedeutet denn das Decoupling und diese Spannungen eigentlich für das Hightech-Gründer-Ökosystem in Deutschland? Also ich habe mich mit Reinhard Ploss getroffen, für den das natürlich ein Riesenthema ist, weil er einen Halbleiterkonzern leitet. Wie ist das für deutsche Hightech-Startups? Müssen sich im Worst-Case deutsche Startups hier bei Ihnen vielleicht auch in der Unternehmertum entscheiden für eine der beiden Tech-Hemisphären?
Da wird sicher noch einiges auf uns zukommen. Wie wir es aktuell handhaben, ist, dass wir offen sind, egal ob die Technologie aus USA oder aus China kommt, und gleichzeitig natürlich alles dafür tun, technologisch souverän zu bleiben, so weit wie möglich oder wieder Souveränität zu erlangen. Und das muss unser Ziel als Deutsche und Europäer sein, wirklich in den einzelnen Technologiefeldern, auch die jetzt kommen, wie künstliche Intelligenz, wie additive Fertigung, wo wir teilweise ja wirklich eine gute Position haben, dass wir diese ausbauen und jetzt eben nicht wieder verschlafen, die großen Unternehmen zu bauen, sondern in diesen neuen Feldern die Weltmarktführer und auch die Technologieführer aufzubauen. Das ist unsere Herausforderung. Und nur wenn wir hier eine starke Position haben, dann werden wir auch eine starke Verhandlungsposition gegenüber den Amerikanern und auch den Chinesen haben. Wir müssen auf unseren eigenen Beinen stehen.
Aber in welchen Feldern kann das passieren? Bei KI gibt es einige, die argumentieren, dass der Zug schon abgefahren.
Ich glaube, der Zug rollt gerade aus dem Bahnhof. Wir haben ja erst einige Anwendungen, die wirklich hochskalieren, gesehen. Und in den meisten Bereichen gibt es diese Anwendung noch nicht. Und da hat, glaube ich, Deutschland auch mit ihrer Industrie riesige Chancen, KI-basierte Anwendungen zu bauen und die auch in die Welt hineinzutragen. Also für mich ist dieses Spiel noch offen, aber wir müssen halt das richtige Gas geben und wir müssen halt stärker skalieren halt als dann die Wettbewerbsfirmen in China und USA.
Wie lautet denn Ihre industrie- und technologiepolitische Forderung an die Politik oder Ihre wichtigste Forderung an die Politik? Sie treffen ja wahrscheinlich regelmäßig den Ministerpräsidenten, Leute, Vertreter der Bundesregierung. Was sagen Sie denen? Was wünschen Sie sich von denen?
Wir müssen ein gemeinsames Bild schaffen, in welchen Technologiebereichen wir führend sein wollen. Wir müssen unsere Märkte und auch unsere Kapitalmärkte weiter zusammenbringen, damit Europa ein starker Industriestandort ist, ein starker Markt ist und ein starker Kapitalmarkt ist. Wir versuchen das auch. Wir sind in einem guten Dialog mit den politischen Akteuren. Gleichzeitig glauben wir, dass dieses gemeinsame Bild noch nicht ausreichend geschaffen wurde. Und was noch viel schlechter ist, ist, dass wir eigentlich nicht in die Umsetzung kommen. Und ein Beispiel ist jetzt unsere KI-Strategie. Wir diskutieren die sehr offen. Wir sind aber nach 2 Jahren noch immer nicht so weit, dass wir daraus irgendwie eine Veränderung in unserer operativen Arbeit sehen. In der Zwischenzeit haben wir die größte deutsche Initiative für angewandte KI aufgebaut. Die heißt Applied AI. Da sind über 40 Unternehmen wie Infineon, wie BMW, wie SAP dabei, auch internationale Spieler wie Google, wie Nvidia. Da bündeln wir die Kräfte, da sind wir schnell, da laufen wir gemeinsam die Lernkurve hoch. Und was uns richtig stark machen würde, wäre, wenn wir gemeinsam auch mit den politischen Spielern, mit den Ministerien das abgleichen könnten und unsere Kräfte da bündeln könnten. Und das ist bis jetzt nicht wirklich schlagkräftig.
Ich habe sowohl Reinhard Ploss als auch Helmut Schönenberger als sehr engagierte Botschafter des Hightech-Standorts Deutschland erlebt. Doch bei allem, vielleicht auch berufsbedingtem Optimismus, beide sprechen Dinge an, die sich ändern müssen. Weniger regulatorische Stoppschilder, das fordert Reinhard Ploss. Mehr Venture Capital für heimische Startups, mehr digitalen Gründergeist in deutschen Familienunternehmen, das wünscht sich Helmut Schönenberger. Beide haben recht. Was mich persönlich wundert, seit so vielen Jahren diskutieren wir mittlerweile die digitale Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland. Doch im Herbst 2020 scheinen viele Probleme unverändert zu bestehen. Gleichzeitig sind aber neue Herausforderungen hinzugekommen. Zum Beispiel das Decoupling zwischen China und den USA. Hier müssen Europa und die Bundesrepublik Antworten finden. Es geht, wie gesagt, um nicht weniger als den Wohlstand kommender Generationen. Letzte Frage, eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, nämlich die Frage nach dem Jahr 2051. Das ist, wenn ich den Briefen der Rentenversicherung glaube, das Jahr, in dem ich in Rente gehen werde. Und natürlich interessiert mich sehr, in welchem Deutschland ich dann eigentlich hoffentlich gesunde Jahre als rüstiger Rentner verbringen werde. Deshalb auch an Sie die Frage, Ihre Vision für die Zukunft. Wie sieht der Hightech-Gründerstandort Deutschland des Jahres 2051, also zur Mitte des Jahrhunderts aus?
Mein Traum wäre, dass wir hier in Deutschland und speziell auch in München für menschliche, nachhaltige Tech-Innovationen stehen, dass wir eine stabile Gesellschaft haben, die halt im Einklang auch mit unserer Natur ist und wir gleichzeitig weiter einen sehr, sehr hohen Lebensstandard haben. Und da gibt es dann ganz, ganz, ganz viele einzelne Themen, die wir voranbringen können, um das zu gewährleisten, indem wir die nächste Generation optimal ausbilden, indem diese Menschen dann auch Lösungen schaffen, die eben auf dieses Ziel einzahlen. Und genau das ist unsere Mission, die wir täglich hier an der TU München und an der Unternehmertum vorantreiben. Also wir hoffen nicht nur, dass das so kommen wird, sondern wir arbeiten heute dran, dass das die unsere Wirklichkeit ist und wir beide dann einen guten Ruhestand verbringen können und uns über die Erfolge der nächsten Generation freuen können.
Ich glaube, dass eine Frage nach dem Hightech-Standort Deutschland für 2051 zu klein ist. Wir leben in einer Welt, die wir teilen. Und auch wenn sich jetzt 2 Blöcke oder 3 Blöcke oder noch ein paar mehr streiten, haben wir nur die eine. Wenn es Deutschland schafft, eine Relevanz in den Zukunftstechnologien, in den relevanten Themen zu haben, und ich spreche von Relevanz, und das ist nicht die Nichtbeteiligung, sondern die Teilhabe. Dort eine Einfluss, wie wir sie früher schon auch auf globalen Ebenen hatten und wo wir sie sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch haben, dann sollte es uns gelingen, eine Welt zu schaffen, in der auch das kleine Deutschland einen guten Platz haben wird. Und wie die Welt dann aussieht, wie viel wir dann hier in Deutschland beitragen oder nicht beitragen, ich glaube, wir können ein lebenswertes Land hier schaffen. Wir können ein Land schaffen, wo auch unsere Kinder dann 2051 sagen, ja, das hat eine Perspektive, das hat eine Zukunft. Diese Welt möchte ich gestalten. Und das ist natürlich schon unsere Aufgabe, eine Welt zu hinterlassen, die gestaltungswürdig ist und den Kindern eine Begeisterung für Gestaltung zu geben. Und da ist meine ganz klare, ja, Vorstellung, Memento. Wir können uns nicht raushalten. Wir wollen uns zu oft raushalten. Wir müssen drin sein. Deutschland sollte nicht darüber diskutieren, was man nicht macht, sondern was man macht. Denn nur die Teilhabe hat die Relevanz, die Welt zu verändern.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Ploss.
Dankeschön.
Herr Professor Schönberger, vielen Dank.
Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.